crazy.
Ja, hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Drive Me Crazy, dem Podcast zur Mobilität der Zukunft. Wir sprechen über vernetztes Fahren, wir sprechen über selbstfahrende Autos. Die hatten wir vor allem in der letzten Folge genauer angeguckt. Da haben wir festgestellt, es gibt noch einiges zu tun, es gibt noch einige Baustellen. Es ist aber auch gar nicht mehr so weit entfernt, wie man vielleicht denken würde. Und ein wichtiger Aspekt des autonomen Fahrens ist die Vernetzung, also quasi die Kommunikation zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern, auch mit der Verkehrsinfrastruktur, also mit beispielsweise Sensorik, die an Kreuzungen installiert ist. Und diesem Thema wollen wir uns heute widmen. Bei mir ist wieder Sven Mertin. Er forscht zu genau diesen Themen an der Uni Paderborn, also zum kooperativen und zum vernetzten Fahren. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank.
Bevor wir uns genauer mit deinem spezifischen Feld beschäftigen, würde ich einmal kurz reinhören, denn ich habe wieder Studis aus NRW gefragt und diesmal wollte ich von denen wissen, was sie sich unter dem Schlagwort vernetztes Fahren überhaupt vorstellen.
Unter dem Ausdruck vernetztes Fahren stelle ich mir vor, dass bestimmte Informationen, wie beispielsweise eine Baustelle oder ein Stau, dass diese Information an andere Verkehrsteilnehmer, die umliegend natürlich fahren, übermittelt werden, damit andere Verkehrsteilnehmer dadurch gewarnt werden.
Dass Ampeln beispielsweise überflüssig werden, und zwar aus dem Grund, dass die Fahrzeuge, die ja untereinander vernetzt sind, wissen, was andere Fahrzeuge in der näheren Umgebung gerade machen und was die in näherer Zukunft tun werden.
Dass die Autos dann vielleicht automatisch irgendwie Umwege fahren, die dann aber schneller gehen, weil irgendwie zum Beispiel Stau auf der Strecke war oder sowas.
Trifft's ganz gut, oder?
Ja, absolut.
Und genau diese Art von Vernetzung, also spezifisch auch das, was jetzt zuletzt gesagt wurde, also Autos auf den idealen Wegen hin und her schicken, das ist auch genau das, womit du dich in deiner Forschung beschäftigst.
Genau, damit habe ich mich beschäftigt.
Könntest du da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also was sind da die Aspekte, mit denen du dich beschäftigst?
Ja klar, also zunächst einmal habe ich ein paar Annahmen getroffen, ne? Weil ich habe das untersucht mit Hilfe von Simulationen.
Ja.
In der Realität ist das natürlich jetzt mittlerweile noch nicht so wirklich umsetzbar. Und ich habe jetzt versucht mal zu untersuchen, wie sich der Verkehr verbessern würde, wenn wir einen vollautonomen Verkehr hätten. Das heißt, alle Fahrzeuge sind miteinander vernetzt, können kommunizieren und fahren autonom.
Ja.
Und das hat nun mal dazu geführt, dass die Fahrzeuge, wenn sie ein Ziel haben, das ist im Prinzip nur die einzige Vorgabe eines Fahrzeugs, dass sie dann verschiedene Vorgaben gekriegt haben, unter anderem eine Route, die Fahrzeuge fahren sollen, zum Teil auch welche Geschwindigkeiten und auch speziell im Kreuzungsbereich explizite Trajektorien, also mit welcher Geschwindigkeit, zu welchem Zeitpunkt welcher Fahrt durch die Kreuzung genommen werden soll, so dass es zu keinen Kollisionen kommt und dass die Fahrzeuge ankommen. Das hat dafür gesorgt, dass keine Straßen mehr verstopft werden, weil dieses System dafür sorgt, dass es eben zu diesen Überlastungen nicht kommt. Und dass die mittlere Reisezeit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich und drastisch reduziert wurde. Und es kam halt nicht zu Staus. Und dementsprechend sind alle schneller zu ihrem Ziel gekommen. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise ist man im Straßenverkehr, wenn man selbst fährt, eher der Egoist. Mhm. Das heißt, man denkt an sein eigenes Ziel. Man möchte möglichst schnell an sein Ziel kommen. Und die anderen sind einem da relativ egal. Ne? Klar, man nimmt schon Rücksicht und so weiter. Aber hauptsächlich geht es erstmal um das eigene Ziel. Und bei dem System, was ich da untersucht habe, da geht es eher um ein kollaboratives Ziel. Das heißt, es soll dem Gemeinwohl dienen oder der Gesamtheit aller Verkehrsteilnehmer, dass das besser wird. Das heißt aber auch, dass der ein oder andere mal einen kleinen Nachteil in Kauf nehmen muss. Aber dafür hat die Gesamtheit den Vorteil, dass sie alle zügiger ankommen.
In der Umfrage kam auch die Einschätzung, Ampeln sind vielleicht irgendwann nicht mehr nötig, weil die Vernetzung so stark ist. Ist das ein realistisches Szenario?
Ich sag mal jein. Also in meinen Untersuchungen war das genau der Fall. Also ich habe wirklich die Lichtsignalanlagen bzw. die Ampeln völlig rausgestrichen. Die gibt es in meinem Szenario nicht. Mhm. Das heißt, die Fahrzeuge kommunizieren untereinander, tauschen aus Informationen, wie die fahren wollen und so weiter, damit im Prinzip kein anderes Fahrzeug genau so fährt, dass es zu einem Crash kommt. Das hat super funktioniert. Realistisch sehe ich das jetzt nicht, denn man blendet da ja völlig andere Verkehrsteilnehmer aus, also Fahrradfahrer, Fußgänger und so weiter. Und die brauchen nun mal optische Hinweise, Signale und so weiter, wann sie denn eine Straße überqueren können.
Mhm.
Ich könnte mir aber schon irgendwie so eine Mischform vorstellen, in weiter Zukunft wohlgemerkt, dass eben für diese Verkehrsteilnehmer Signale gezeigt werden, Aber für die einzelnen autonomen Fahrzeuge ist das nicht unbedingt notwendig, weil die das über die Kommunikation machen.
Das sind Level von Vernetzung, sage ich mal, die erreichen wir vielleicht irgendwann. Ich möchte mit der Vernetzung jetzt vielleicht auch nochmal einen Gang runterschalten, sage ich mal, und dahin gehen, wo wir Vernetzung im Verkehr schon haben, da vielleicht auch dann von der Straße ein Stück weit runtergehen. Denn ich glaube, die Vernetzung, die ich persönlich am meisten nutze, ist Vernetzung, die viel auch mit der Schiene zu tun hat. Also mit solchen Apps wie dem VRR-Rechner. Also da hat ja jeder Verkehrsanbieter auch auf kommunalem Level so eine kleine eigene App, die nicht viel mehr macht, als eine gute Verbindung zu suchen mit Bussen und Bahnen und ja auch E-Scootern und sowas. Aber auch das ist natürlich eine Art von Vernetzung. Das ist so ein kleines Schlagwort, das man vielleicht im ganzen Kontext Verkehrswende schon mal gehört hat. Multimodalität, also dass sich quasi Nutzer selber vernetzen, und zwar zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Also eben die öffentlichen Verkehrsmittel mit Bus oder Bahn, aber natürlich auch das eigene Auto, das eigene Fahrrad vielleicht, Angebote wie der E-Scooter. Und dabei ist dann natürlich so eine App, die einem da Orientierung geben kann, die einem die schnellste Route zuverlässig bietet. Das ist natürlich super wichtig, wenn man ehrlich ist. Tatsächlich gibt es momentan auch eine Neuerung, also es ist eine App auf dem Weg, die diese Aufgabe dann auch irgendwann deutschlandweit erfüllen soll. Das Projekt heißt Mobility Inside. Die wird erstmal nur für einzelne Städte ausgerollt, unter anderem in Dortmund, Bochum und Gelsenkirchen. Das soll im Frühjahr 2022 passieren, dann nach und nach ausgeweitet werden. Was mich interessieren würde, was ist deine Einschätzung? Welchen Beitrag für den Verkehr können solche Angebote, können solche Rechner und Apps für uns leisten?
Was diese Apps leisten können, was ja das jetzige System nicht wirklich leisten kann, ist zum Beispiel, dass die bedarfsgerechter vielleicht fahren können. Weil wenn ich weiß, welche Nutzer zu welcher Zeit ein Verkehrsmittel brauchen, dann kann ich auch bedarfsgerechter reagieren. Also die meisten Pläne basieren ja irgendwie auf Zeiten, also sind ja feste Zeitrhythmen, was aber nicht wirklich immer dem dynamischen, realen Bedarf entspricht. Und da könnte man dann das System ein bisschen dynamischer machen und vielleicht auch ein weiteres Fahrzeug schicken, was irgendwelche Leute extra einsammelt, weil jetzt gerade der Bedarf höher ist. Also ich stelle mir das immer so vor, es gibt irgendwie eine Kirmes in der Stadt oder sonst was. Auf jeden Fall gibt es einen Anlauf von Menschen, viel mehr als sonst. Und die wollen jetzt plötzlich alle Bus fahren und der Bus ist voll. Ja. Sowas könnte man vorher abfangen und dann in dem Falle zwei Busse schicken. Dann gibt es halt Leute, die wollen dann mit dem Bus fahren, die fahren dann zum Bahnhof, da haben wir das gleiche Problem. Es ist natürlich klar, dass man nicht überall so flexibel reagieren kann wie auf der Straße, gerade nicht im Schienenverkehr, aber man kann das vielleicht ein bisschen besser abfangen.
Sowas wird natürlich bei Events meistens auch schon eingeplant, aber da noch bedarfsgerechter reagieren zu können, ist sicher ein Vorteil. Ja, und dieses Thema bedarfsgerecht ist auch was, womit sich der nächste Modebegriff im Bereich Verkehrswende beschäftigt, und zwar Ridesharing, also quasi Fahrten zusammenzulegen, dass nicht mehr jeder allein in seinem Auto sitzt, sondern dass man Fahrten gemeinsam macht und dass man eben bedarfsgerecht darauf reagieren kann, auch als Verkehrsunternehmen. Und der logische Vorteil ist natürlich, es werden weniger Autos bewegt. Also es ist in der Idealvorstellung zumindest weniger auf den Straßen los. Das heißt, das Durchkommen ist einfacher, es werden weniger Emissionen ausgestoßen und all das sind Hoffnungen, die man sich von Ridesharing-Angeboten machen kann. Ich habe so ein Ridesharing-Angebot in Wuppertal vor ein paar Tagen ausprobiert und da können wir ja jetzt vielleicht auch einmal reinhören. Ich stehe jetzt gerade an der Kreuzung Südstraße-Blankstraße in Wuppertal-Elberfeld und ich probiere jetzt gleich die Hol-mich-App aus. Die funktioniert ganz ähnlich wie ein Taxiservice, bei dem ich per App meinen gewünschten Start- und Zielpunkt auswählen kann. Und wenn noch andere Leute in meine Richtung fahren wollen oder auf der Route, die sich daraus ergibt, einsteigen oder aussteigen, dann werden die Fahrten einfach zusammengelegt und so ein paar Kilometer gespart. Um das zu testen, habe ich mir die App natürlich selber auch runtergeladen. Als allererstes muss man dann einen Account anlegen und jetzt, wo ich das gemacht habe, sehe ich hier direkt so eine kleine Karte. Das sieht ganz ähnlich aus wie Google Maps und darauf kann ich jetzt festlegen, von wo ich losfahren will. Also Startpunkt bestätigen, Ziel bestätigen. Der große Unterschied zu einem Taxiservice ist, dass die Hol-mich-App bzw. ihre Fahrerinnen und Fahrer nur an bestimmten Haltepunkten halten. Mein Glück ist, dass ich jetzt zufällig tatsächlich direkt in der Nähe von einem stehe und mein Auto ist dann auch in 6 Minuten schon da. Ja, ich sitze jetzt hier auf der Rückbank von meinem Fahrzeug. Man kann sich das vorstellen wie so einen kleinen Lieferwagen, nur dass eben außer der Fahrerkabine alles so umgebaut ist, dass 6 Leute hier gegenüber voneinander sitzen können, also 3 in Fahrtrichtung und 3 entgegen der Fahrtrichtung. Mein Fahrer ist heute Jaroslav, der sitzt vorne in seiner Fahrerkabine, abgestimmt mit einer durchsichtigen Plastikscheibe. Hören kann ich den durch einen Lautsprecher, der direkt hinter mir angebracht ist. Wie viele Leute, naja, beförderst du jetzt so jeden Tag ungefähr?
Also ich mache so an die 30 Fahrten. Meistens fährt eine Person mit mir mit. Am Wochenende sitzen aber auch schon mal ganze Gruppen hinten drin.
Nachdem ich meinen Zielort erreicht habe, nimmt Jaroslav mich freundlicherweise mit zur Wartebucht, wo er abwartet, welche Route er als nächstes fahren soll. An der Haltebucht, direkt neben der Schwebebahn, bleiben wir etwa 5 Minuten stehen. Dann kriegt Jaroslav den nächsten Auftrag.
Hallo!
Hi Jennifer!
Hi!
Nutzt du dieses Angebot, die Hol mich App, häufig?
Ja, doch, ich nutze das schon sehr häufig.
Wofür? Also einmal irgendwie zum Arzt oder was für Fahrten machst du damit?
Nee, meistens um in die Arbeit zu kommen. Da ich in der Stadt arbeite, ist es für mich halt sehr praktisch, ja.
Und fährst du dann täglich damit oder?
Also täglich nicht, nein. Also das kommt immer drauf an, aber es ist schon ein paar Mal im Monat auf jeden Fall.
Bevor es jetzt dieses Angebot gab, wie hast du da deinen Arbeitsweg bewältigt? Beziehungsweise wie machst du es, wenn du die App jetzt nicht nutzt?
Mit der Schwebebahn bin ich dann immer gefahren oder mal zu Fuß gegangen, je nach Wetterlage.
Jennifer ist übrigens nicht die Einzige, die das Angebot als Ersatz für ÖPNV und Fußwege benutzt. Projektleiterin Nora Jesch weiß, dass das sogar eher die Regel ist.
Es gibt internationale Studien dazu, beispielsweise aus den USA. Dort ist es vornehmlich so, dass leider der Umweltverbund darunter leidet, sprich der ÖPNV, Fahrradfahrer, Fußgänger steigen um und weniger die Nutzer von privaten Pkw oder Taxis.
Bisher gilt das wohl auch für Wuppertal. Ziel ist es, irgendwann auch Pkw-Fahrer abzuholen, damit insgesamt im Quartier weniger Autos auf den Straßen unterwegs und an den Straßenrändern geparkt sein müssen. Nachdem Jaroslav Jennifer an ihrem Zielort abgesetzt hat, steige ich ebenfalls aus. Ja dann, alles Gute. Oh, ciao. Meine Fahrt endet letztendlich in der Zimmerstraße. Mit so vielen Leuten bin ich jetzt nun letztendlich doch nicht gemeinsam gefahren und so viele Kilometer wurden dementsprechend auch nicht gemeinsam bewältigt. Aber praktisch ist das Angebot allemal. Ja, praktisch war es definitiv. Also das Auto kam wirklich super schnell. Ich musste nicht lange warten und bin dann eben auch schnell da angekommen, wo ich hin wollte. Man muss fairerweise dazu sagen, also dass jetzt nicht so viele Leute gemeinsam im Auto saßen, das hat natürlich auch mit der Corona-Situation zu tun. Das kann man jetzt nicht ausblenden. Wegen Corona sind natürlich einfach generell weniger Leute unterwegs. Und das Angebot wurde auch so ausgerichtet, dass es in dieser Corona-Pandemie maximal 3 Gäste gleichzeitig befördert und dass generell eben so viele Autos unterwegs sind, dass eben dieses gemeinsame Fahren momentan auch einfach nicht so viel zustande kommt. Nun ist es aber eben auch so, und das hatten wir ja im Beitrag auch schon gehört, die Leute, die eingesammelt werden, sind vornehmlich nicht diejenigen, die bisher mit dem Auto gefahren sind. Das heißt, der Effekt, den das Ridesharing in Wuppertal hat, und das wurde in den USA eben auch so festgestellt, ist nicht, dass weniger Auto gefahren wird, sondern dass diejenigen, die normalerweise zu Fuß gehen würden, die normalerweise mit dem Rad fahren, die normalerweise die Öffentlichen nehmen, sich eben für diese etwas angenehmere Variante entscheiden. Wenn wir jetzt vielleicht auf die längere Perspektive schauen, Sven, meinst du, diese Ridesharing-Angebote können für uns vielleicht trotzdem irgendwie eine Hilfe sein, unseren Verkehr generell effizienter und vielleicht auch klimafreundlicher zu gestalten?
Auf jeden Fall. Es geht ja darum, möglichst effizient und umweltschonend sich von A nach B zu bewegen. Und das ist halt nur mal ein Puzzlestück davon. Wenn wir dazu kommen, dass nicht die meisten Fahrzeuge, so wie 95% des Tages ungenutzt herumstehen. Ich kann da mich nur als Beispiel nehmen, weil wenn ich zur Arbeit fahre, dann sitze ich eine Dreiviertelstunde im Auto. Ein Hinweg, ein Rückweg, das sind 1,5 Stunden. Und ich würde behaupten, ich habe schon einen eigentlich eher längeren Arbeitsweg. Dann habe ich aber immer noch 22,5 Stunden, die das Auto auf dem Parkplatz ungenutzt herumsteht. So, das Auto wurde aber hergestellt, das wurde produziert.
Stimmt.
Dafür mussten Rohstoffe und Materialien rangeschafft werden, die mussten verarbeitet und vergütet werden. Das alles hat Aufwendungen gekostet in Energie und Material. Wenn das jetzt aber immer nur rumsteht, dann habe ich da den Vorteil von, ich habe immer Zugriff drauf, kurzfristig. aber es steht nun mal ungenutzt herum. Man kann einfach diese Ressourcen effizienter nutzen. Und da sehe ich halt das größte Potenzial von den Ridesharing-Ansätzen. Mhm. Es ist mir absolut klar, dass man nicht alles damit erschlagen werden kann. Es werden immer Bereiche geben, wo die Leute auf ihr individuelles Fahrzeug zugreifen müssen. Aber als ein Bestandteil sehe ich das schon, der an Bedeutung noch gewinnen wird.
Ja. Und da sprichst du wichtige Sachen an, denn das eine ist, wenn wir jetzt weiter von deinem Beispiel ausgehen, also der Anfahrtweg von einer Dreiviertelstunde. Das ist natürlich mit Ridesharing-Angeboten, die wir momentan haben, ein eher unrealistisches Szenario, weil die meistens stadtgebunden sind. Auch das muss ich eben auf eine größere Skala bewegen können. Die andere Sache, was du ja auch schon angesprochen hattest, war eben das Auto, das 95% des Tages nur rumsteht. Denn wenn wir dieses Problem umgehen, hat man nicht nur die Klimaeinsparung bei der Herstellung von Autos, sondern man hat natürlich auch irgendwann dann weniger Leute, die ein eigenes Auto besitzen müssen und weniger Leute, die ihr eigenes Auto irgendwo abstellen müssen. Das heißt, auch da ist natürlich eine große Hoffnung, dass sich dadurch die Städte ganz stark verändern können, dass das, was wir momentan für Parkplätze aufwenden, eben dann anderen Nutzungsmöglichkeiten zugeführt werden kann. Der große Vorteil ist natürlich unter anderem eben auch, dass weniger Autos unterwegs sein müssen und dadurch kann sich natürlich das Durchkommen im Verkehr deutlich, deutlich verbessern. Und dafür gibt es aber eben auch eine ergänzende Möglichkeit, eben den Verkehr so zu steuern, die Ampeln so zu steuern, dass sie sich den Gegebenheiten dynamisch anpassen. Damit sind wir jetzt endlich wieder beim Anfang angekommen, wo wir eben schon drüber gesprochen hatten. Also die Vernetzung zwischen den Autos untereinander, die Vernetzung zwischen Autos und Ampeln und Infrastruktur generell. Und ein Grundstein für diese Technik wird zum Beispiel in Solingen momentan ausprobiert. Das Ganze wird von den gleichen Leuten gemacht, die auch die Holmich-App in Wuppertal betreiben. Das ist das Bergische Städtedreieck, das da zusammenarbeitet. Und es geht eben darum, Verkehrssensorik an einer Kreuzung auszuprobieren. Der LiDAR-Sensor in Solingen sieht aus wie eine ganz kleine Straßenlaterne. Er hängt an einer Ampel ganz im Westen der Stadt und das, was er beobachtet, wird in einem kleinen Rechner verarbeitet, der direkt daneben hängt. Für den LiDAR-Sensor sieht die Umgebung ganz anders aus als für das menschliche Auge, erklärt Projektleiterin Nora Jesch.
Ja, man hat dann eine Punktwolke, die dann halt anhand der Form verschiedenen Objekten, Fußgängern, Autos, LKWs und so weiter zugeordnet werden kann.
Der LiDAR-Sensor sieht also nur Umrisse. Er erstellt ein Modell der Umgebung, das keine Farben oder Bilder enthält. Das ist gut für den Datenschutz. Welcher Mensch gerade kurz bei Rot über die Ampel huscht, kann der Sensor nicht erkennen. Für Autos und ihre Kennzeichen gilt das Gleiche. Probleme kriegt der Sensor allerdings, wenn er zwischen einem Bus und einem LKW unterscheiden muss.
Das würde man bei einem Video natürlich ganz klar anhand von Fenstern klassifizieren können. Ein Bus hat überall Fenster und ein LKW hat meistens nur vorne Fenster. Das kann man bei einem LiDAR nicht machen. Man hat nur die Länge oder die Dichte dieses Objektes, aber keine anderen Informationen.
Bisher hat der LiDAR-Sensor den Verkehr nur beobachtet. Demnächst soll er aber auch Rot- und Grünphasen der Ampel beeinflussen können. Erstmal nur im kleinen Stil. Fußgänger müssen dann nicht mehr drücken, damit die Ampel sie bemerkt. Und wenn keine Fußgänger kommen, wird die Grünphase für die Autos nicht gestört. In naher Zukunft könnte diese Technik aber auch dafür genutzt werden, den Verkehrsfluss in der Stadt zu lenken. Zum Beispiel auf der A46 in Wuppertal, erklärt Nora Jesch.
Wenn dort ein Stau sich anbahnt, dass dann aber kurzfristig die Verkehrsmanagementzentrale über eine KI-Form berechnet, was wäre jetzt eine gute Struktur, um nicht alle Autos durch die Stadt zu steuern oder diese so zu verteilen, dass das nicht zu einer Belastung für den Anwohner, für die Anwohnerin, für die anderen Verkehrsteilnehmer wird.
Dazu gehört dann natürlich auch, dass Autos und Verkehrsinfrastruktur miteinander kommunizieren können. Den Autos würden dann alternative Routen vorgeschlagen, die die städtische Verkehrszentrale errechnet hat.
Es gibt immer mehr Fahrzeuge, die über Bluetooth oder andere Kommunikationsstandards Informationen austauschen, aber noch nicht wirklich mit den Städten.
Für die wäre es nämlich auch nützlich, die Autos als fahrende Sensoren nutzen zu können, spätestens, wenn es ums autonome Fahren geht. Bis dahin sieht Nora Jesch aber auch noch eine ganz andere Aufgabe auf die Städte zukommen.
Ein wichtiger Punkt auch für unsere Nachhaltigkeit wird sein, das wieder schlank zu kriegen. Also zu schauen, was ist wirklich essentiell, wie viele Sensoren müssen wir auch in die Stadt bringen, weil natürlich ist es für die Gesellschaft nicht attraktiv, wenn nachher unsere ganze Stadt mit noch mehr Sensorik zugepflastert ist, sondern man muss gucken, welche Sensoren muss man installieren und wo kann man auch Daten generieren, die man für verschiedene Use Cases verwenden kann.
Zusätzlich zur Steuerung der Autos durch die Stadt könnte die Sensorik dann zum Beispiel auch Verkehrszählungen durchführen oder auch Fußgänger und Radfahrer auf idealem Wege durch die Stadt lotsen.
Ja, ist nicht nur vielleicht unangenehm, wenn die ganze Stadt mit Sensoren ausgestattet ist, also irgendwie ein komisches Gefühl, ein ungutes Gefühl, ist vor allem auch irre teuer, ne? Wie kriegt man das schlank? Welche Sensoren braucht man wirklich und welche kann man vielleicht auch vernachlässigen?
Ich kann da jetzt idealerweise aus Erfahrung sprechen, weil wir genau ein ähnliches Projekt wie das gerade angesprochene selbst bearbeiten. In einem abgesteckten Testfeld in einem Teilgebiet hier von Paderborn, Schloss Neuhaus heißt das, haben wir ein ähnliches System eingebracht. Und zwar geht es darum, dass wir 6 Ampeln miteinander vernetzt haben und dass wir auch den Verkehr auf verschiedene Weisen sensieren. Unter anderem auch mit einem LiDAR-Sensor für die Fußgänger, dass die automatisch detektiert werden, aber auch mit sogenannten Roadside-Units, die per Radar Verkehrsteilnehmer bzw. vorbeifahrende Fahrzeuge erfassen und auch klassifizieren können. Das, muss man sagen, sind schon relativ abgespeckte Informationen, die man zur Verfügung hat. Also wenn man jetzt wirklich Kameras überall hinhängen würde, dann hätte man eine Vielzahl an Informationen, könnte das viel besser interpretieren, auswerten, aber das ist datenschutzrechtlich nicht möglich und fördert jetzt auch nicht gerade das Wohlfühlen in der Stadt. Also ich möchte auch nicht, dass an jeder Ecke irgendwelche Kameras hängen und mich filmen. Auch wenn ja jemand garantiert, das ist nur für den Verkehr, dann hinterlässt das dennoch ein seltsames Gefühl. Also wir kommen auf jeden Fall damit aus in unserem Projekt, dass im Prinzip eingangsseitig von jeder Zulaufstraße zur Kreuzung ein kleiner grauer Kasten hängt, der mit einem Radarsensor die auf die Kreuzung zufahrenden Fahrzeuge sensiert und detektiert. Und diese Kästen sind relativ unscheinbar. Da ist ja auch keine Kamera, die können jetzt nicht irgendwie Bilder aufnehmen, sondern die können wirklich tatsächlich nur messen. Da kommt ein Fahrzeug, das hat eine Länge von 12 Metern, ist vermutlich ein LKW. Und die Geschwindigkeit natürlich, weil die Geschwindigkeit ist ein sehr wichtiger Faktor, um festzustellen, wie die Ampeln geschaltet werden sollen. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, dass man so für eine grundsätzliche Funktionalität mit relativ wenig Sensoren auskommt, um eine Verbesserung der Verkehrssituation hervorzurufen. In unserem Fall ist das dann so, dass diese ganzen Informationen aus den Roadside-Units an einen Computer geschickt werden, über eine gesicherte Internetverbindung. Dort wird ein sogenanntes Verkehrszustandsmodell aufgebaut und die aktuelle Verkehrssituation nachgebildet. Und dieses Modell nutzt man, um sozusagen vorauszusagen, wie sich der Verkehr in den nächsten 2-3 Sekunden verhalten wird. Also wir schauen nicht wirklich weit in die Zukunft, sondern nur kurzfristig. Und anhand dieses vorausgesagten Verhaltens suchen wir dann die ideale Ampelschaltung, aber nicht nur für eine, sondern für 6 Lichtsignalanlagen. Und das hat den Vorteil, dass die dann auch aufeinander abgestimmt schalten können. Zum Beispiel, man kennt das von der grünen Welle, dass dann, wenn sehr, sehr viele Fahrzeuge aus einer Richtung kommen, dass die dann auch ungehindert abfließen können und in so einen Kreuzungspunkt sich verstaut. Angenommen, es würde überhaupt keine aus einer bestimmten Richtung kommen, dann kann es auch durchaus sein, dass für diese Seite dann kein Grün kommt. Wir müssen natürlich nur sicher gehen, dass das kein Sensorfehler ist, weil wenn dann da wirklich mal einer steht, dann wird er halt da verhungern, in Anführungszeichen, weil er da nicht mehr wegkommt. Ja. Das heißt, irgendwann muss man auch mal so einer Spur dann mal grün geben, nur für den Fall, dass man sich vielleicht vertan hat. Aber alles in allem kann man sagen, ist das ein System, das deutlich was bringt. Wir stehen da kurz vor dem Praxistest, aber die Simulationsergebnisse sind absolut vielversprechend und haben großes Potenzial, dass sich dort die Situation verbessert bezüglich des Verkehrsflusses, aber auch der Emissionen und Lautstärke, die dort herrscht und generell der Lebensqualität an diesen Kreuzungen und Straßen.
Sind das so die Aspekte, die man sich erhofft, dadurch zu verbessern?
Ja, man muss halt immer aufpassen, dass wenn man das Verkehrsnetz flüssiger gestaltet, dass das nicht dazu führt, dass das attraktiver wird und dann einen negativen, sich selbst verstärkenden Effekt hat, dass noch mehr Verkehrsteilnehmer daran teilnehmen, sodass man im Prinzip genau den gegenteiligen Effekt bewirkt. Und da muss man halt gucken, dass man da keinen Zielkonflikt hervorholt zwischen, wir wollen den Verkehr bestmöglich abhandeln, dass das im schlimmsten Fall dazu führt, dass man das verstärkt, und aber auch der Motivation, dass wir eigentlich weniger Verkehr wollen. Das wird am Ende irgendwie ein Kompromiss, eine Mischform werden.
Und fürs autonome Fahren ist die Sensorik und das System, was wir gerade besprochen haben, ja auch so eine Art Grundstein, ne? Denn auch das autonome Fahren wird wahrscheinlich zumindest an einigen bestimmten Stellen eben Sensorik in Kreuzungsbereichen brauchen, um Abbiegeprozesse an Kreuzungen sicher garantieren zu können, richtig?
Unterstützend auf jeden Fall. Im Idealfall sollte ein System so ausgelegt sein, dass ohne externe Sensorik ausgekommen werden kann. Ja. Man kann nicht wirklich jede Kreuzung mit ausgiebig Sensorik ausstatten. Das ist sehr kostenintensiv und aufwendig. Im Idealfall machen das die Fahrzeuge unter sich selbst. Sobald man autonome Fahrzeuge vernetzt, vernetzt man auch deren Sensorik. Mhm. Und das heißt, jedes Fahrzeug kann über die Grenzen der eigenen Sensorik hinaus die Umgebung erfassen. Das heißt also, dass ein Fahrzeug, das sich auf eine Kreuzung zubewegt, schon alle Informationen über diese Kreuzung haben kann, durch Fahrzeuge, die zuvor durch diese Kreuzung gefahren sind. Man kann zum Beispiel Informationen darüber auch tauschen, wie ist die Straßenbeschaffenheit, wie sind die Witterungsverhältnisse. Weil zum Beispiel, wenn es gefroren hat, dann kann es ja sein, dass eine Straße glatt ist. Mhm. Dann kann man diese Information teilen, dass man diese Straße vielleicht meiden sollte oder dass man da irgendwie Bescheid gibt, dass diese Straße geräumt wird zum Beispiel.
Wie soll dieser ganze Datenaustausch klappen, wenn das soweit ist? Also der ADAC hat in einem Statement prognostiziert, dass ein autonom fahrendes Auto ungefähr 5 Gigabyte an Daten pro Minute austauschen, aufnehmen und verrechnen muss. Wie soll das funktionieren?
Ja, da werden wir natürlich neuartige Datenschnittstellen brauchen. Ich glaube, jedem ist 5G ein Begriff. 6G ist ja auch schon in den Entwicklungsstartlöchern. Es gibt auch noch Alternativen dazu. Mhm. Zum Beispiel gibt es einige Leute aus der Industrie und auch aus der Forschung, die sich zum Beispiel mit Visual Light Communication beschäftigen. Da wird dann über zum Beispiel das Scheinwerferlicht durch ganz leichte Helligkeitsschwankungen Informationen versendet an andere Fahrzeuge, dass die das aufnehmen können, die Informationen. Ich glaube, dass wir aber langfristig dann auf eine Funkkommunikation wie 5G, 6G setzen werden, ja, um diese Daten auszutauschen.
Welche anderen Herausforderungen gibt es noch im Weg dieser kompletten Vernetzung im Verkehr?
Ja, die Daten müssen natürlich auch lokal in den Fahrzeugen verarbeitet werden. Ich stelle mir da jetzt als problematisch vor, wenn man verschiedene Fahrzeuge vernetzt von verschiedenen Herstellern und die müssen alle Daten austauschen, braucht man wieder Standards. Stimmt. Das heißt, hier müssen Definitionen her, wie müssen Daten aussehen, was müssen die Daten enthalten, wie müssen die verarbeitet werden und vor allem auch, wie müssen diese Daten gesichert werden vor Fremdzugriff. Das heißt Datenschutz, aber auch Security, also Schutz vor Hackern und äußeren böswilligen Eingriffen. Und beim Datenschutz, das wollte ich nochmal aufgreifen, da muss man sich natürlich auch überlegen. Das ist ziemlich heikel, weil ich denke, wenn man später vernetzte Fahrzeuge hat, mhm, und man fährt als Passagier in so einem Fahrzeug mit, möchte man ja auch nicht ständig getrackt werden. Aber de facto ist es so, dass das Fahrzeug nun mal immer weiß, wo es ist und auch man weiß, welcher Passagier in welchem Fahrzeug sitzt. Und Bewegungsprofile sind so im Prinzip gratis dabei, mhm, möchte ich mal so böswillig sagen. Und das kann ich auch verstehen, wenn das nicht jedem geheuer ist. Und das sind dann so Themen, da muss man schauen, wie man das geregelt kriegt in Zukunft.
Ja, und genau darauf schauen wir tatsächlich in der nächsten Folge. Also Hacking und Datenschutz sind auf jeden Fall Sachen, über die wir noch sprechen müssen. Vorher will ich, wie bei der letzten Folge, auch nochmal den Sack zumachen. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen überspitzt zusammen. In der Idealvorstellung, irgendwann hat niemand mehr ein eigenes Auto. Wir machen die langen Strecken mit einem zuverlässigen Bus- und Bahnnetz, auch überregional. Ja, und die kurze Strecke machen wir dann mit Ride-Sharing-Taxis, die am besten auch noch autonom fahren. Klingt doch perfekt, oder?
Ja, finde ich auch.
Genau, wir schauen nächste Folge, ob dieses Szenario tatsächlich realistisch ist, was man sich von dem allem wirklich erhoffen kann, ob uns diese Technik wirklich den Arsch retten kann oder eben nicht. Wir schauen auch, wer vielleicht außen vor bleibt bei diesen Entwicklungen. Ich sage danke, dass du mit dabei warst, Sven.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.